Willkommen zurück bei Breaking Media. Nachrichten werden heute oft nicht mehr in Zeitung, Radio oder Fernsehen konsumiert, sondern in Newsfeeds sozialer Medien. Auf TikTok, Instagram oder YouTube werden Themen erklärt, kommentiert und zugespitzt. Oft nicht von Redaktionen, sondern von einzelnen Personen. Wer informiert uns künftig und wem können wir vertrauen?
Kein Studio, kein Redaktionsteam, kein Chefredakteur, der Inhalte gegenliest. Nur ein Smartphone und ein Thema, das wenige Stunden später hunderttausende Menschen in Österreich erreicht.
Ich bin in erster Linie mal Analyst, analysiere geopolitische Themen. Wenn jemand Journalist sagt, wehre ich mich nicht dagegen. Ich würde selber nicht über mich sagen. Was ich auf gar keinen Fall bin, ist ein Influencer.
Über 180.000 Follower auf TikTok. Fast ebenso viele wie auf Instagram. Andreas Grassl trifft damit einen Nerv. 53,4% der jungen Generation informieren sich über soziale Medien. Einen Artikel online zu stellen, reicht also längst nicht mehr aus.
Zeitung mache ich überhaupt nicht auf. Und Fernsehen nur wenn Fußball ist. Wenn ich spezifische Infos haben will, dann google ich sie meistens. Aber wenn ich so Informationen einfach so rauslese, so durch Zufall, dann meistens durch Instagram.
Also ich filter ein bisschen, aber es ist sehr viel auch einfach, was der Algorithmus so reinhaut, ja.
Dass junge Menschen kein Interesse an Nachrichten haben, ist übrigens ein Mythos. Eine aktuelle Studie der Wiener Zeitung zeigt, sie wünschen sich Qualitätsjournalismus, Objektivität und Transparenz. Auch Streaming-Plattformen wie Join erreichen überdurchschnittlich viele junge NutzerInnen. Information zählt dort zu den meistgenutzten Bereichen. Die Frage ist also nicht, ob junge Menschen Nachrichten konsumieren, sondern wie und von wem.
Wir vertrauen Menschen. Wir vertrauen keinen Buchstaben, keinen Logos. Das sind vielleicht assoziative Prozesse, die über Mittelbarkeit funktionieren und die irgendwie aus dieser kapitalistischen Marktlogik entstanden sind, aber eigentlich unnatürlich. Ich will mit Menschen reden.
Persönliche Nähe, direkter Kontakt, kein Filter zwischen Person und Publikum. Das ist die Stärke der Content-CreatorInnen. Aber genau das ist auch ihr größtes Risiko. Denn das Netz ist voll von Accounts, die genauso aussehen wie Grassls Content, aber mit der Wahrheit weniger sorgfältig umgehen. Als Anfang März Raketen auf Dubai einschlagen, posten Dutzende InfluencerInnen nahezu wortgleiche Videos. Alles sicher, der Scheich schützt uns.
Ich bin froh, dass hier so ein krasses Sicherheitssystem ist.
Wer in Dubai eine Influencer-Lizenz hat, verliert sie bei Kritik an der Regierung. Also postet man, was das System erwartet. Die Plattform verbreitet diese Nachrichten. Aber wer trägt die Verantwortung? Gerade deshalb bleiben etablierte Medien zentral. Sie stehen für überprüfte Informationen, journalistische Standards und klare Verantwortlichkeit, auch auf Social Media.
Ich glaube, dass wir ins goldene Zeitalter des Journalismus einsteigen, weil die Leute aufgrund von KI-Fakes, aufgrund von Propaganda, aufgrund von Politikern, die lügen, Stichwort Trump, so verwirrt sind, dass sie wieder zurückkommen zu den klassischen journalistischen Medienhäusern.
Ein Skandalurteil, ein Schandurteil, falsch verstandene Toleranz.
Also ich nütze grundsätzlich jede Plattform, um journalistische Inhalte zu verbreiten. Und versuche dort Faltergeschichten in Kurzform zu präsentieren. Und auch sozusagen als Journalist aufzutreten, der sich eben ganz deutlich unterscheidet von irgendwelchen Influencern, von denen ich nicht weiß, wer sie bezahlt und in wessen Interesse sie arbeiten.
Aber Social-Media-taugliche Inhalte zu produzieren kostet. Eigene Angestellte, eigene Fähigkeiten. Eine Doppelbelastung, die viele Redaktionen an ihre Grenzen bringt.
Wir haben mittlerweile 3 Leute in der Audio-Video-Abteilung, die nur dafür da sind, journalistische Inhalte, die wir für die Zeitung recherchieren, umzusetzen in Podcasts, umzusetzen auch in Newslettern und umzusetzen in Social-Media-Videos. Und wir kommen manchmal drauf, dass manche Geschichten, die es nicht einmal ins Blatt schaffen, auf einmal auf Social-Media hunderttausende Aufrufe haben, ja, weil sie auf Social-Media ganz anders erzählt werden.
Die Wiener Zeitung ist einen radikalen Schritt gegangen. 2023 endet die Printausgabe. Der Neustart erfolgt als digitales Medium, gezielt für junge Erwachsene.
Also unlängst hat zum Beispiel eine Kollegin ein Politikthema erklärt, während sie eine Snackplatte zurechtgestellt hat.
In Österreich gehen die Arbeitskräfte aus.
Das ist lange sehr belächelt worden, gerade von etablierten Journalistinnen und Journalisten. Aber ich glaube, dass das die Zukunft ist, weil man muss einfach, also es hilft nichts mehr, sich mit dem goldenen Mikrofon hinzustellen und zu sagen, ich erkläre euch jetzt die Welt, sondern man muss einfach Journalismus auf Augenhöhe machen.
Und funktioniert das? Qualitätsjournalismus als TikTok-Video?
Ja, also wir erreichen mehr Leute natürlich mit weniger Personal, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich komplett verständlich, dass halt andere Medienhäuser das anders lösen. Also das ist bei uns einfach eine spezielle Situation, dadurch, dass wir einfach ein öffentlich-rechtliches Medium sind.
Ohne staatliche Förderung wie bei der Wiener Zeitung ist das für private Medienhäuser kaum leistbar. Und auch für einzelne Content-Creator sind die Produktionskosten zwar überschaubar, die Einnahmen zumindest anfangs aber auch.
Also du verdienst einmal sehr lange gar nichts. Und ich finde, das ist auch ein bisschen ein Eigenbeweis, mit dem ich relativ viel Kritik abschmettern lassen kann, weil ich bin ein True Believer. Ich mache es nicht wegen des Geldes. Ich habe es nie wegen des Geldes gemacht. Die Leute wissen, wer ich bin. Man kann sich gewissermaßen darauf verlassen. Und ich bin auch sehr nahbar. Also ich nehme auch Kontakt zu Leuten auf. In Livestreams kann man mich alles Mögliche fragen und ich werde auch auf fast jede Frage eine Antwort geben. Ich bin sehr unkuratiert und dadurch wirklich vielleicht menschlicher und weniger distant.
Journalismus bleibt, aber er wird persönlicher. Junge Menschen suchen Nähe und Orientierung bei konkreten AbsenderInnen. Vertrauen entsteht da, wo man das Gefühl hat, das Medium dahinter ist nahbar und liefert sauberen, verlässlichen Journalismus.
Und dazu spreche ich jetzt mit Ambra Schuster, Journalistin und Moderatorin mit Print-, Radio-, Podcast- und TV-Erfahrung, den meisten wahrscheinlich bekannt als Präsentatorin der ZIP auf TikTok. Seit letztem Jahr ist sie jetzt wieder Studentin in New York, studiert Engagement Journalism und beschäftigt sich mit der Frage, wie man als Journalistin den Bedürfnissen und Anforderungen in einer veränderten und sich laufend ändernden Medienlandschaft gerecht wird. Von New York aus ist sie uns auch zugeschaltet heute. Herzlich willkommen, Ambra Schuster.
Hallo, danke fürs mich dabei haben.
Ambra, du warst in deiner beruflichen Laufbahn immer eine Vorreiterin, hast verschiedene Formate schon entwickelt, auch für FM4, also auch fürs Radio. Den meisten bekannt geworden bist du dann mit dem Schritt in die ZIP TikTok. Das heißt, du warst eigentlich immer so vorne dabei, wenn es um Medien in Österreich gegangen ist. Jetzt hast du ein bisschen Abstand, jetzt hast du neuen Input von außen und blickst quasi aus großer Distanz auf die österreichische Medienlandschaft. Welche größten Schwächen erkennst du denn im österreichischen Journalismus?
Ich würde es eher ungenutzte Chancen nennen als Schwächen. Ich finde, das ist eine schönere Formulierung. Ich glaube, eine der ungenutzten Chancen ist wahrscheinlich die Diversität. Also das ist eher ein altbekanntes Thema im österreichischen Medienmarkt. Ich glaube, vielen Medien wird es gut tun, noch diverser und noch weiblicher zu werden und vielleicht auch sich von anderen Branchen was abzuschauen. Also ich glaube, wir können ganz viel im Journalismus aus anderen Branchen lernen, Tech zum Beispiel. Und ich glaube, das ist sowas, wo wir einfach ein bisschen offener sein können in der österreichischen Journalismusbranche. Und dann ist es, glaube ich, ein Kulturthema. Also ganz viel der Schwächen, wenn man so will, oder der genutzten Chancen liegt, glaube ich, an einer Kultur in Newsrooms. Und die können ruhig ein bisschen innovativer und offener sein. Ich meine, ich habe eben viel Glück gehabt, was angeht, und habe Gott sei Dank viel Frauen bekommen von meinen Vorgesetzten, aber ohne quasi diese gewisse Kultur, dass es ja, wir glauben daran, dass du weißt, was da irgendwie für junge Menschen das Richtige ist, wäre das nicht möglich gewesen.
Jetzt ist ja diese ganze Frage der nächsten Generation Journalismus eine relativ unerforschte. Die Wiener Zeitung hat jetzt eine große Studie dazu gemacht. Und da findet sich auch dieser schöne Satz, es geht nicht darum, Produkte zu retten, es geht darum, den Journalismus zu retten. Ist das ein Problem, das du jetzt gerade in der österreichischen Medienlandschaft siehst, dass wir zu viel an alten Produkten hängen, sei es jetzt ob Zeitung, Magazin oder auch im Fernsehen? Was müssen wir an den Produkten ändern, um wieder angenommen zu werden, auch eben von jüngeren Menschen?
Ja, also ich glaube, es wird oft, und das würde jetzt gar nicht so an den Medien an sich festmachen, aber ich glaube, es wird oft an alten Formaten und diesen gewohnten Produkten, diesen gelernten Produkten festgehalten, ohne mal das Publikum zu fragen, was wollt ihr denn? Wo können wir euch denn irgendwie quasi servicen? Also was wollt ihr und wo seid ihr euch bereit dafür zahlen? Ich glaube, dieses Hinhören wird uns ganz gut tun, wenn es darum geht, neue Formate zu entwickeln. Und da geht es mehr um die, wie erzählen wir Geschichten, wo sind wir denn als Medien, als ist es Print oder ist es jetzt im Radio oder ist es jetzt im Fernsehen? Also ich glaube, so dieses, in den USA heißt es Liquid Content, es geht darum, eine gute Geschichte zu erzählen und zwar dort, wo die Menschen sind, und weniger darum, jetzt irgendwie die Strukturen, die auch recht klobig sind, am Leben zu halten. Ich glaube, das ist ein bisschen, der Fokus müsste sich ein bisschen verändern.
Jetzt haben wir im Beitrag schon gesehen, die große Konkurrenz von Journalismus ist ja häufig nicht anderer Journalismus, sondern sind eben auch Content Creators, sind Influencer, die eben auch Inhalte zur Verfügung stellen, die aber eben nicht unbedingt journalistischen Kriterien entsprechen. Die Übergänge sind teilweise fließend, aber wie schafft man hier eine Sensibilität auch bei jungen Menschen, damit die erkennen, was ist sozusagen vertrauenswürdige Quelle, was ist Information, auf die ich mich verlassen kann und wo hört das auf?
Ich glaube, wir müssen als Journalistinnen und ganz viele Kolleginnen und Kollegen machen das schon. Ich glaube, wir müssen unsere Arbeit erklären. Also ich glaube, wir müssen, junge Menschen wissen ja nicht, so funktioniert Journalismus und die recherchieren ihre Texte selbst und niemand sagt ihnen, was sie sagen müssen, gerade wenn man jetzt irgendwie auf Kamera spricht. Das heißt, ich glaube, wir müssen erklären, so funktionieren unsere Recherchen, die Personen haben wir gefragt. Also diese Transparenz und Journalismus erklären und was es ausmacht, journalistisch zu arbeiten, finden erstens ganz viele junge Menschen interessant, unserer Erfahrung nach oder meiner Erfahrung nach. Und zweitens schafft es diese Sensibilität mit, wir haben immer gedacht, keine Ahnung, die Regierung oder eure Chefs sagen euch, was ihr berichten müsst, und quasi so diese journalistischen Prinzipien zu erklären und sich die Zeit zu nehmen, das zu erklären, das wird vielleicht einen großen Unterschied machen am Ende.
Gleichzeitig ist es so, dass eben viele Content Creator und auch Influencer sehr erfolgreich sind mit dem, was sie über soziale Medien verbreiten. Was können denn JournalistInnen von denen lernen?
Ich würde sagen Storytelling. Also ganz viel oder ganz viele Gründe, warum der quasi Influencer, Influencerinnen Content funktioniert, ist ja gute Headlines, einfach also dieses sich was trauen, jetzt nicht Clickbait, aber sich was trauen, vielleicht auch die Liebe zum Detail, die der Journalismus ja oft hat, das ein bisschen außen vor zu lassen, gerade wenn wir jetzt von Social Media sprechen, und das Wichtigste sehr kompakt zu vermitteln. Und ich glaube, Authentizität ist wichtig, also ich glaube, dass man den Menschen spürt, gerade in Zeiten von KI, dass man weiß, okay, das ist ein Mensch, der ist irgendwie fühlbar, und an den da sehe ich mich selber wieder und erkenne mich selber wieder, so dieses Bonden quasi mit dem Creator oder der Journalistin, dem Journalisten, kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass man sich da dem näher fühlt. Und das ist sowas, was man, glaube ich, von Influencerinnen und Influencern auch schauen kann.
Ambra, eine Frage, mit der jetzt alle Medienhäuser konfrontiert sind, ist die, wie gehen sie mit sozialen Medien um? Soll man die bespielen und damit quasi weiter stärken, indem man Content liefert, oder sollen sie das nicht tun? Der ORF ist ganz bewusst mit der ZIP eben auf TikTok gegangen, auch weil es der öffentlich-rechtliche Auftrag ist, die Information möglichst breit zu verbreiten. Siehst du das auch für private Medienhäuser als den richtigen Weg oder siehst du den eher kritisch?
Ich glaube, jetzt quasi von einer Business-Strategie-Seite kann man es sich als modernes Medienunternehmen kaum leisten, nicht auf Social Media zu sein. Haben soziale Medien ihre Tücken, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man so an diesen Funnel in der Medienbranche denkt, wo kommen Leute das erste Mal in Berührung mit dem Journalismus, mit den Inhalten, dann ist das ganz auf Social Media. Also ich glaube, vielleicht was anders sein muss bei privaten Medien ist, okay, wie bringen wir dann Menschen dazu, für unsere Inhalte zu zahlen, oder wie wirklich vermitteln wir ihnen, dass es wichtig ist, dass dieser Content jetzt nicht nur gratis auf Social Media sein kann. Aber ich glaube, nicht dort zu sein, ist leider keine Lösung.
Jetzt sagst du, es ist keine Lösung, weil man die Jungen eben dort erreicht. Gleichzeitig haben sich soziale Medien aber in eine Richtung entwickelt, dass manche Regierungen schon beschlossen haben, für Jugendliche ein Social-Media-Verbot einzuführen. Unsere Regierung arbeitet gerade noch dran. Findest du das richtig, dass man sagt, man kann es eben nicht allen zur Verfügung stellen, weil da zu viel passiert, dass Kinder eben oder Jugendliche auch nicht sehen sollten bis zu einem gewissen Grad?
Die Inhalte privater Medien jetzt oder die
Social-Media-Inhalte, also Social-Media soll ja sozusagen für gewisse Altersgruppen nicht mehr zugänglich sein, weil eben nicht alles, was dort an Inhalten verfügbar ist, auch für Kinder und Jugendliche geeignet ist.
Ich finde das prinzipiell einen Ansatz, den man sich mal anschauen muss und auch wie das funktioniert, vor allem technisch. Wir haben verschiedene Social-Media-Verbote zum Beispiel schon gesehen. Ich glaube, in Albanien ist TikTok gesperrt worden. De facto haben albanische Jugendliche dann einfach VPNs benutzt, um weiter TikTok zu nutzen. Und das Gesetz war sehr zahnlos. Aber wir sehen in Experimenten, dass junge Menschen, wenn alle auf Social-Media verzichten, das befürworten. Und ich glaube, da muss man schon hinhören, okay, was heißt das, wenn eigentlich junge Menschen selber ein Social-Media-Verbot wollen? Ich bin großer Fan von Medienkompetenztrainings. Also ich glaube, reines Verbot und dann, okay, ab 14 lassen wir Social-Media, also lasst uns sie einfach los und dann sollen sie halt ab 14 schauen, wie sie damit zurechtkommen, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ansatz. Aber ich glaube, so eine Kombination als strengere Gesetze, aber schon noch viel Medienkompetenz ist wahrscheinlich the way to go im Moment. So wie es sich jetzt entwickelt.
Brauchen die sozialen Medien strengere Richtlinien? Also sollen sie auch dem Mediengesetz zum Beispiel unterstellt werden und haften für die Inhalte, die dort verbreitet werden?
Ich glaube, es ist bis zu einem gewissen Grad jetzt schon so. Ich glaube, es ist eher die Frage der Umsetzbarkeit. Also es sind ja, wir reden von hunderten Stunden an Material und so vielen, also es gibt, wird nie auf der Welt genug Content-Moderatorinnen und Moderatoren geben, die das alles screenen können und die dann auch wirklich quasi die Gesetze durchsetzen können. Aber prinzipiell ja. Also ich finde schon, dass große Konzerne nach irgendwie sozialverträglichen Spielregeln spielen müssen und sollen.
Jetzt hast du dich viel in deiner beruflichen Laufbahn damit auseinandergesetzt, wie man neue Formate entwickeln kann, auch neue Distributionswege eben entwickeln kann und bespielen kann. Braucht es deiner Einschätzung nach die traditionellen Medien noch? Liest du zum Beispiel selbst noch Zeitung?
Ich lese Zeitung, aber das ist, glaube ich, auch berufsbedingt. Ich lese Zeitung, allerdings halt nicht mehr in Papier- und Printform. Also viele Online-Abos, ich lese viele Newsletter vor allem. Und auf jeden Fall, also ich finde, Medien, egal welche Art, haben ihre Daseinsberechtigung, solange es ein Publikum dafür gibt. Also ich glaube, eine Printzeitung nur mal im Leben zu erhalten, weil 5 Menschen am Print hängen, ist vielleicht sind die Ressourcen dann einfach besser woanders aufgehoben. Aber solange es Menschen gibt, die das wirklich konsumieren, dann auf jeden Fall. Also wir sehen ja, der Trend der letzten Jahre war vor allem zur Fragmentierung hin. Also es wird ja nicht weniger, sondern es wird einfach kleinteiliger. Und da haben gerade Print, Radio, Fernsehen sind noch immer, also gerade Radio, Fernsehen sind noch immer Massenmedien. Und ja, also auf jeden Fall haben die Daseinsberechtigung.
Amber Schuster, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Dankeschön. Also.